Es ist ja einiges passiert bei euch im letzten halben Jahr. Wir haben ein bisschen was aufzuholen. Kannst du noch mal kurz anreißen, wie die Arbeit von Rosa in Griechenland aktuell aussieht, also was vor Ort geschieht?
Ja, es ist auf jeden Fall richtig viel passiert, seit wir das letzte Mal geredet haben. Und inzwischen sind wir wieder an dem Punkt, den wir ursprünglich auch geplant hatten. Das heißt, wir haben einen LKW, inzwischen einen eigenen LKW, der diese Camps, die du gerade schon genannt hast, regelmäßig anfährt mit einer ungefähr mehr oder weniger häufig achtköpfigen Crew. Und haben inzwischen Frauen da, die jetzt seit 6 Monaten regelmäßig unseren Safer Space besuchen und immer wieder neue Frauen aus ganz vielen unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, was uns mega glücklich macht und genau, auf jeden Fall eine gute Bestätigung ist für die ganze Arbeit, die dahinter steckt.
Ja, und wie wir gerade in der Anmod schon gehört haben, seid ihr gerade auf der Halbinsel Attika in Griechenland und fahrt dort regelmäßig die Flüchtlingsunterkünfte in Rizona, Malakassa und Oinofyta an. Wie kam es denn zur Auswahl genau dieser 3 Orte?
Genau, das kam ursprünglich daher, dass wir uns auf Griechenland konzentrieren wollten, weil wir, genau, weil es einmal innerhalb der EU ist, obwohl uns natürlich von Anfang an bewusst war, dass es voll viele Orte gibt, wo irgendwie ein Safer Space gebraucht wird. Dann waren wir in Athen, haben uns da mit vielen Projekten und Organisationen vernetzt und um rauszufinden, wo eine mobile Hilfe möglich sein könnte. Und haben dann relativ investigativ gefragt, ob es nicht auch, weil dann genau erstmal dieses Bild gemalt wurde von wegen in Athen, ist natürlich ein Hotspot gerade, nachdem auch Moria geschlossen wurde. Aber trotzdem gibt es auch Camps, die außerhalb von so einer urbanen Infrastruktur sind, weil sich natürlich auch die meisten NGOs und Projekte und Hilfsorganisationen in Athen ansiedeln. Das heißt, da gibt es auch für Frauen und Kinder schon ein gutes Netzwerk. Gleichzeitig gibt es diese Camps, die komplett abgelegen sind und die haben wir dann wirklich erfragt und so rausgefunden und haben dann relativ ins Blaue hinein beschlossen, dass wir diese Camps erstmal anfahren. Dann kam auch raus, dass Rizona zum Beispiel inzwischen das größte Camp auf dem griechischen Festland ist, was komplett im Industriegebiet liegt. Also alle 3 Camps liegen in einer, also relativ nah beieinander, aber sind alle 3 komplett abgeschottet von irgendeiner urbanen Infrastruktur, weshalb wir ja auch einen LKW als Herzstück gewählt haben, weil wir das schon aus dem Libanon kannten, dass es halt diese Spots gibt, die häufig einfach nicht erreichbar sind und die Leute da isoliert werden und man so ein bisschen das Gefühl hat, dass sie so systematisch ausgeblendet werden aus dem Stadtbild und der Europapolitik damit.
Ja, das ist spannend und wichtig, dass du darauf auch ansprichst. Vielleicht können wir das noch so ein bisschen besser abbilden. Ne? Du sagtest gerade schon, die Orte sind ziemlich isoliert. Es gibt keine richtige Infrastruktur. Könntest du vielleicht noch ein bisschen näher eben auf diese lokalen Gegebenheiten eingehen? Also einfach, um es vielleicht ein bisschen besser hörbar zu machen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man in diese Camps kommt? Wie sieht es dort aus?
Genau, also zuerst einmal dürfen wir gar nicht mehr in die Camps. Also das hat sich auch nochmal verschärft in den letzten 6 Monaten, seitdem wir da vor Ort sind. Also wir durften von Anfang an nicht in die Campflächen rein. Die sind alle mit Stacheldraht umzäunt, mitten, wie gesagt, im Industriegebiet. Alle liegen an einer Hauptverkehrsstraße, wo nur LKWs hin und her fahren in Rizona. Und dann gibt es nochmal Unterschiede zwischen den 3 unterschiedlichen Camps. Also Rizona, was wie gesagt das größte ist mit so ungefähr 2500 Bewohnerinnen, wird gerade zu so einem Vorzeigecamp der griechischen Regierung, was absurd ist, weil sie da Drehkreuze gebaut haben in der Zeit, als wir schon da waren und immer mehr Securities haben und es immer schwieriger wird, auch für die Bewohnerinnen rein und raus zu gehen. Und Hilfsorganisationen, außer die, die fest etabliert sind, also das Rote Kreuz und vielleicht noch 1-2 andere, die im Camp selber arbeiten dürfen, darf eigentlich niemand wirklich rein. Und die anderen, Oinofytas ist offiziell nur ein Transitcamp. Faktisch erzählen uns die Leute trotzdem, dass sie seit 3-4 Jahren da leben, bis sie quasi weiter vermittelt werden. Das ist relativ klein und wie gesagt auch im Industriegebiet, auch dadurch sind sie eigentlich schon ziemlich abgeriegelt. Also das braucht gar nicht so einen hohen Stacheldrahtzaun, weil man sowieso nirgendwo hinkommt. Und Malakassa liegt noch an der Bahnstrecke und an so einem Autobahnkreuz. Das wird aber gerade umgezogen, also wird am anderen Ende der Stadt ein neues Camp gebaut, wo jetzt zeitnah wahrscheinlich alle umgesiedelt werden. Und da wird es dann auch so Hochsicherheitstrakt sein mit Drehkreuzen und uns wurde gesagt, dass die Leute nur noch mit Fingerprint rein und raus können. Also das heißt, die registrierten Geflüchteten, das heißt sehr, sehr, sehr viele Leute werden auch nicht mehr rein und raus gehen dürfen aus dem Camp. Das heißt, oder keinen Zugang mehr haben, wenn sie sogenannte illegale Flüchtlinge sind. So muss man sich das vorstellen.
Wie kann man sich die Infrastruktur in den Camps vorstellen, also so hinsichtlich Sanitäranlagen, Zugang zu Elektrizität etc.?
Die Leute leben meistens in Containern, also in so genau so dünnen Überseecontainern mit sehr vielen Leuten auf sehr wenig Raum, also so genau mehrere Familien irgendwie in einem so einem Container in zwei Zimmern. Es gibt schon Sanitäranlagen und Elektrizität, aber natürlich alles sehr notdürftig, auch weil die Camps für viel weniger Leute ausgelegt sind als die, die faktisch drin wohnen. Und genau deswegen ist die Situation wie überall, dass es einfach überhaupt nicht ansatzweise Menschenrechten entspricht, sondern die Leute einfach nur die Hälfte der Leute ungefähr Essen bekommt. Also es gibt schon eine Essensversorgung, aber das Perfide ist, dass das alles, dass diese ganze Infrastruktur nur auf die legalen Geflüchteten ausgelegt ist und das probiert wird jetzt durchzusetzen. Also die Leute, die sich in irgendeiner Weise registrieren können in Griechenland oder einen offiziellen Asyl Antrag stellen und bewilligt bekommen. Das Problem ist, dass da natürlich super viele Leute durchfallen und gerade, also auch da wird es gerade nochmal deutlich, inwieweit da Frauen auch tatsächlich irgendwie nochmal prekärer oder nochmal mehr von betroffen sind, weil sie zum Beispiel Kinder bekommen und die Kinder nicht, also in diesen Camps nicht legal geboren werden, sondern man braucht ja eine Geburtsurkunde von einem Krankenhaus ausgestellt. Das ist gar nicht so einfach, wenn du abseits von einem Krankenhaus dein Kind auf die Welt bringst, dann hat dein Kind schon mal faktisch kein Recht darauf, Papiere, also Asyl zu beantragen. Das heißt, selbst wenn die Mutter ein Asylverfahren bekommen würde und einen legalen Status bekommen würde, hat dann ihr Kind oder Dreijähriges, das vor 3 Jahren geboren ist, halt keine Papiere und kann kein Asyl stellen. Das heißt, die Mutter wird dann faktisch auch illegalisiert, weil quasi von ihr verlangt werden würde, dass sie weitergehen müsste. Aber also so, genau, im Detail, in diesen biografischen Geschichten merkt man halt, dass das einfach alles nicht hinhaut, dieses Asylverfahren. Und damit wird halt auch diese Infrastruktur in den Camps wieder nicht wirklich brauchbar, auch wenn sie auf dem Papier eigentlich ganz ordentlich klingt, zu sagen, die Leute haben einen Container, haben Strom und haben Wasser.
Wenn ich mich richtig erinnere, du warst ja auch bei der ersten Mission damals dabei, richtig?
Genau, wir waren ganz am Anfang, haben den LKW mit runter begleitet und waren die ersten Tage an den Camps und haben geguckt, was passiert, wenn man den LKW davor steht und genau, wie die Leute so reagieren.
Ja, kannst du uns berichten, wie diese Ankunft damals ablief und wie die ersten Kontakte zustande kamen und wie sich der Kontakt zu den Frauen und Mädchen seitdem vielleicht auch entwickelt hat?
Genau, das war auf jeden Fall super aufregend, weil wir ganz viel geplant hatten, aber trotzdem bestimmte Sachen einfach nicht vorhersehen konnten, wie zum Beispiel, wie die Securities reagieren, wo wir überhaupt parken können und so weiter. Und hatten uns dann schon überlegt, dass wir so eine Art Visitenkarten drucken, wo wir auf verschiedenen Sprachen kurz unser Angebot beschreiben und die erstmal in den Camps austeilen. Und da eigentlich ähnlich wie in Halle, wie wir diesen Open Truck Day organisiert haben, wir das auch jeweils vor den Camps gemacht haben und gesagt haben, wir stellen den LKW hin, machen die Türen auf, erzählen den Leuten erstmal, was wir vorhaben, schmücken das, machen vielleicht was zu essen und so. Und dann kam alles anders als, oder das Einzige, was wir nicht eingeplant hatten, dass es in Griechenland schneit. Und so hatten wir unseren Start am 8. März bei Schneesturm, wo man niemand gerechnet hat. Was natürlich auch zu relativem Frust geführt hat, weil wir alle aufgeregt und angespannt waren. Und dann ist aber alles wieder anders gekommen, als wir dachten, weil wir standen da abseits, haben irgendwie im Nirgendwo unseren Banner aufgespannt und irgendwie probiert, uns alle mal im LKW aufzuwärmen. Die Securities hat das relativ schnell nicht mehr interessiert. Die haben kurz geguckt und dann waren sie so, ja, macht halt euer Ding. Und dann hatten wir auch direkt Übersetzerin mit eigener Fluchtgeschichte da, die natürlich direkt einen guten Anschluss auch zu den Frauen in den Camps hatten. Und dann haben wir diese Visitenkarten verteilt und das hat super gut funktioniert. Und tatsächlich hatten wir am Ende des ersten Tages schon die ersten Frauen im LKW sitzen und zusammen Musik machen und tanzen dabei, so irgendwie, die uns irgendwie so willkommen geheißen haben. Mein, schön, dass ihr jetzt da seid. Endlich seid ihr da. Also es war mehrfach ganz unerwartet und hat aber tatsächlich von dem ersten Tag an funktioniert. Und wir haben ab den ersten Tagen eigentlich durchgehend Gäste da gehabt, die uns auch von dieser Dringlichkeit oder diese Dringlichkeit nochmal so vor Augen geführt haben, dass sie gesagt haben, sie sind voll froh, dass hier endlich eine Ärztin ist. Weil bisher haben sie meistens auf männliche Ärzte getroffen, denen sie halt bestimmte Krankheiten oder Verläufe nicht erzählen wollten, so, oder bestimmte Geschichten, die ihnen passiert sind, nicht erzählen wollten und so. Und genau, das hat uns eigentlich relativ schnell vor Augen geführt, wie notwendig das einfach ist, diese Arbeit, die wir uns überlegt haben zu machen. Das war gut und erschreckend gleichzeitig.
Ja, du hast mir auch gerade eine ganz gute Vorlage geliefert. Ich würde gerne gleich auch noch mal mehr auf so Dinge eingehen, ne, mit denen ihr überhaupt nicht gerechnet habt. Aber zuvor noch kurz auf euer Angebot zu sprechen zu kommen. Hat sich das denn seitdem, also seitdem ihr angekommen seid, auch noch mal irgendwie verändert? Also konntet ihr den Truck vielleicht auch an die Bedürfnisse vor Ort noch mal anpassen? Beziehungsweise was sind so Dinge, die viel gebraucht werden, was ihr jetzt so feststellen konntet über das erste halbe Jahr?
Genau, also was wir schon festgestellt haben, dass im Groben diese Säulen, die wir uns überlegt haben, ein Workshop-Angebot, ein medizinisches Workshop-Angebot, aber auch Einzelgespräche und Kinderbetreuung, dass das so schon angenommen und sinnvoll ist. Wir haben gemerkt, dass zum Beispiel im Behandlungszimmer, was wir eingerichtet haben und jetzt auch im neuen LKW haben, der vor allem auch zu Gesprächen genutzt wird. Also ist gar nicht, also wir sehr gut mit Ärzte ohne Grenzen und Medical Volunteers International und anderen medizinischen Organisationen gut vernetzt sind, sodass wir akute Fälle auch weiterleiten können, beziehungsweise wenn was auffällt, dass Leute wirklich eine Behandlung brauchen, die auch direkt weitervermitteln können. Trotzdem haben uns diese Organisationen und die Frauen vor Ort auch gespiegelt, dass es super wichtig ist, einfach sich Zeit zu nehmen und den Leuten zuzuhören, weil viele Krankheiten oder Geschehnisse kannst du gar nicht mehr behandeln und gerade in so einer Situation nicht, weil sie irgendwie Bombensplitter von vor 10 Jahren sind oder persönliche Geschichten, die super belastend sind und den Leuten das voll hilft, auch einfach mal mit einem medizinischen Personal darüber zu reden und irgendwie ja da so ein Gespräch zu finden, was halt die so eine Notfallversorgung auch häufig nicht stellen kann. Also da hat sich unser Angebot so ein bisschen angepasst. Dann haben wir auch immer noch den Anspruch zu sagen, wir reflektieren uns selber und gucken, dass wir nicht uns selber so ein tolles Workshop-Angebot suchen oder das festlegen, sondern dass wir auch immer wieder den Raum, vor allem den Frauen geben, selber ein Workshop-Angebot zu nutzen. Das hat sich auch schön etabliert auf jeden Fall. Und so haben wir immer mal wieder auch Sportkurse, die mal angeleitet werden oder Bastelkurse oder also was heißt Kurse, aber zumindest Material, das wir mitnehmen und so, den Raum dafür eröffnen. Und dann, genau, passiert es jetzt aber auch immer öfter. Also so eine Frau, die immer mal wieder kommt, hat eine Piercing-Pistole und dann piercen sich alle oder dann also wird der Truck zum Piercing-Studio oder zum Make-up-Studio ist auch schon öfter geworden und so, was halt super schön ist zu merken, dass die Frauen sich einfach diesen Raum nehmen und selber auch Workshops anbieten und gestalten. Genau, ich glaube, dahingehend sind wir dann auch ein bisschen entspannter noch geworden oder finden es voll schön, dass das irgendwie so ist und probieren das beizubehalten. Die medizinischen Workshops und so zum Thema Brustvorsorge und Menstruation und so werden halt immer so weiter ausgebaut und da wird immer geguckt, worauf die Frauen, was da noch so Wissenslücken sind oder was die Frauen, worauf die Lust haben, sich auszutauschen und dahingehend werden so neue Workshops erarbeitet. Aber im Großen und Ganzen können wir schon das so beibehalten, wie wir es uns gedacht haben.
Cool, das ist auf jeden Fall gut zu hören. Ja, und dann zu der Frage, auf die ich gerade schon anspielte. Du meintest ja, ne, es gab auf jeden Fall Dinge, mit denen ihr absolut nicht gerechnet habt und die auch frustrierend waren. Also eben ein Schneesturm gleich nach der Ankunft. Gab es da noch andere Dinge, die passiert sind, die euch vielleicht auch so ein paar Hürden in den Weg gelegt haben und die ihr meistern musstet?
Also ich glaube, eine der größten Hürden war immer wieder auch der eigene politische Anspruch und die Zweifel und so, die dann damit einhergehen. Also so eine sehr intensive Zeit war auf jeden Fall, als wir relativ kurz nach Start, so ungefähr nach 6 Wochen im April, haben wir unsere Arbeit nochmal evaluiert und gesagt, wie es bisher läuft. Und dann haben wir eigentlich schon relativ schnell festgestellt, okay, es ist eigentlich keine Option, dass wir wieder zurückfahren. So, wir haben jetzt schon nach 6 Wochen immer wieder dieselben Frauen zum Teil kommen und immer wieder neue und wir sehen voll, dass es wächst und angenommen wird, das Angebot. Das heißt, wir können nicht nach diesen 3 Monaten, die wir ja ursprünglich geplant hatten, können wir nicht einfach zurückfahren und sagen, wir kommen vielleicht später wieder. Und deswegen haben wir dann innerhalb kürzester Zeit einen eigenen LKW gesucht und innerhalb kürzester Zeit probiert, den schnellstmöglich auszubauen, weil ja klar war, dass wir den geliehenen LKW von Donation Truck, dass sie den auch wieder für ihre eigene Arbeit brauchen und haben dann tatsächlich irgendwie 2,5 Monate dieses Angebot, also hatten das Ziel, einfach nur in irgendeiner Weise vor Ort präsent zu sein, haben das Haus, was wir angemietet haben, verlängert und haben, also den Mietvertrag verlängert und haben dann, genau, hatten wir 2,5 Monate, wo wir neue Crews schnell ranbekommen mussten, die diese Arbeit weitermachen, aber ohne LKW, sondern einfach nur aus PKWs heraus und mit den Pavillons dabei. Das Glück, dass es halt sowieso Sommer und heiß war und wir dann noch ein extra Midi-Zelt gekauft haben. Aber es war trotzdem einfach unglaublich kräftezehrend, vor allem für die Crew vor Ort, die irgendwie sehr unvorbereitet, sehr doll improvisieren musste, um dieses ganze Angebot ohne LKW bereitzustellen. und es trotzdem geschafft hat. Deswegen, das war dann eine große Erlösung, als wir jetzt unseren eigenen LKW wieder runterfahren konnten und jetzt ein bisschen, genau, wieder mit Vorlauf arbeiten können und so. Also ich glaube, das waren tatsächlich so die anstrengendste Zeit oder die größte Hürde.
Okay, wow. Also ja, das war auch eine meiner Fragen gewesen. Ich war gespannt, wie sich das jetzt entwickelt hat, ob ihr schon einen eigenen LKW habt oder wie da so der aktuelle Stand ist. Aber cool zu hören, dass ihr mittlerweile ein eigenes Gefährt habt und das anscheinend auch schon unten ist. Also seid ihr quasi seit einem halben Jahr permanent vor Ort?
Genau, das war unser Ziel und das haben wir auf jeden Fall geschafft. Und jetzt bleibt der LKW so lange, wie er hält. Und solange wie es diese Camps gibt und diese Situation so ist, wie sie ist, soll der LKW in Griechenland bleiben. Und genau, wir sind eher am Überlegen. Also genau, jetzt gerade planen wir die Wintersituation, weil wir ja jetzt wissen, dass es Schneestürme immer häufiger geben wird in Griechenland. Und wie wir im Winter halt auch dieses Angebot bereitstellen können, weil natürlich jetzt einfach sehr viel trotzdem draußen passiert, weil der LKW ja nicht, genau, ja auch nur begrenzt Platz hat. Das heißt, jetzt gerade sammeln wir auch Geld für unser beheizbares Winterzelt, was notwendig, aber auch teuer ist. Und genau, wenn das steht, haben wir eine Sommer- und eine Winterlösung und können da bleiben und können uns auf das nächste Land und den nächsten LKW konzentrieren.
Ja, schön. Ja, das wäre auch meine abschließende Frage gewesen, wie ihr auf den Winter blickt. Aber gut zu hören, dass ihr unten vor Ort bleibt. Frage auch nochmal zum Crewing. Wie lang sind denn die Leute von euch immer ungefähr vor Ort? Wechselt das viel oder gibt es Leute, die unterschiedlich lang bleiben? Oder kannst du dazu und vielleicht auch zum Crewing-Prozess ein bisschen was erzählen?
Also das pendelt sich ja auch jetzt gerade erst ein und jetzt, wir haben von Anfang an gesagt, dass 3 Wochen mindestens notwendig sind, um vor Ort zu sein und das ist eigentlich schon zu kurz. Eigentlich müssten Leute mindestens 6 bis 8 Wochen da sein, aber es ist wegen Lohnarbeit und so weiter natürlich nicht allen Menschen möglich. Jetzt langsam bildet sich das aber heraus, dass wir immer mehr Leute haben, die das tatsächlich auch stemmen können, längere Zeit vor Ort zu sein, weil es natürlich einfach Energie braucht, um sich an die Zeit oder an die Begebenheiten anzupassen und so weiter. Das heißt, und man sich auch als Team besser einarbeitet, wenn alle ein paar Wochen länger bleiben und nicht das alle 2 oder 3 Wochen wechselt. Das heißt, jetzt langsam fängt es an, dass Leute länger vor Ort bleiben. Und dann läuft es eigentlich im Prinzip so ab, dass wir am liebsten qualifizierte Leute haben im Bereich Pädagogik, im Bereich Sport oder Kunst, im Bereich Medizin und Hebammenwissenschaften und oder übersetzen können und die dann sich bei uns melden unter der E-Mail-Adresse crewing@rollingnewsafespace.org. Und dann haben wir genau irgendwie ein Anmeldeformular und lernen die Leute kennen, telefonieren mit denen und gucken, ob die Leute wissen, worauf sie sich einlassen können, weil es natürlich auch viel mit Vertrauen einhergeht auf beiden Seiten, weil dadurch, dass die Crew relativ klein bleibt, ist es auch wichtig, dass alle zuverlässig arbeiten. Wir wollen irgendwie eine möglichst hierarchiefreie oder hierarchiearme Arbeit miteinander gestalten und nicht in Deutschland die Orga sein, die Anweisungen nach Griechenland gibt, sondern wir wollen das irgendwie auf Augenhöhe und alle zusammen dieses Projekt machen. Das heißt, es braucht auch viel zwischenmenschliche Kompetenzen, die da sich rausbilden. Und deswegen machen wir dann noch Online-Vorbereitung für alle, die nach Griechenland gehen. Und 2-mal im Jahr ein richtiges Wochenende, wo evaluiert wird und vorbereitet wird. Das ist das nächste November. Und wo wir auch die Möglichkeit geben, den Leuten, also genau, sich mehr oder weniger adäquat auf diese Situation und die Arbeit in Griechenland vor- und nachbereiten zu können, weil uns das halt auch voll wichtig ist, dass die Leute da nicht so verpulvert werden, weil es einfach mental echt auch eine krasse Belastung ist, wenn du so, ja, wenn dir das so eine krasse Ungerechtigkeit so sehr vor Augen geführt wird, also knallharte Unterschiede zwischen uns und denen oder wie auch immer, so, und wie gesagt, wir wollen das bestmöglich abfangen. So ist der Ruhing-Prozess im Schnelldurchlauf.
Ja, und wenn Leute jetzt auch unser Gespräch gehört haben, denken sich so, okay, ich kann vielleicht nicht nach Griechenland fahren, aber ich würde gerne von zu Hause aus unterstützen. Ja, was können Leute tun, um euch am besten zu supporten? Was braucht ihr?
Genau, also gerade brauchen wir, wie immer, vor allem Geld. Und das kommt durch Soli-Partys, das kommt durch Vereinsmitglieder, das kommt durch Veranstaltungen, die organisiert werden. Und da freuen wir uns auf jeden Fall immer, wenn Leute noch Lust haben, sich einzubringen und Ideen haben, wo sie auch dieses Thema geschlechterspezifische Gewalt und Flucht auf die Agenda bringen können. Das heißt, wenn da Leute Interesse haben, können sie sich auch gerne bei uns melden über die Website oder per E-Mail. Und genau, dann findet sich eigentlich für alle eine gute Möglichkeit, sich einzubringen. Jetzt gerade sind wir mit dem Kinofilm Nassim auf Tour in einigen Städten, jetzt nächste Woche in Berlin. Das ist genau ein Dokumentarfilm, der sich zu dem Thema Frauen auf der Flucht oder eine Biografie begleitet über eine Frau, die in Moria war und inzwischen in Deutschland angekommen ist. Und da sind wir mit Infoständen immer dabei und freuen uns, wenn da Leute zum Film kommen oder zu uns an Infostand kommen oder selber Infostände machen. Also so, es gibt viele Möglichkeiten auf jeden Fall.